die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu dem heutigen HRM-Hacks-Podcast. Präsentiert von der Talent Pro, dem Event für Recruiting und Employer Branding Entscheiderinnen in Dachau. Immer im Juli live in München oder im Herbst als Online-Konferenz. Mehr zu Talent Pro unter www.talentpro.de. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts und heute zu Gast auf dem HR-Festival Europe in Zürich. Ich habe einen ganz tollen Gast bei mir, gleich mehr dazu. Und ich freue mich, dass schon so viele da sind und über Kopfhörer uns zuhören. HR Festival Europe, über 6000 HRler an den zwei Tagen hier, 180 Aussteller. Heute Abend die fette Break the Norm Party. Da habe ich Florian auch letztes Jahr wieder getroffen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich freue mich, dass Florian Schroth heute mein Gast ist. Unser heutiges Podcast-Thema, Hacks zum Social Recruiting Full Funnel oder wie ich mit 3000 Schweizer Franken über 300 Ärzte-Leads erhalte. Und das werde ich nachher gleich nochmal ganz genau wissen wollen. Ja, für alle, die Florian Schroth noch nicht kennen, beziehungsweise keine seiner HR Today Kolumnen vielleicht gelesen haben, er ist nämlich da auch Kolumnist. Florian ist Leiter Employer Branding und Recruiting bei Meetbase in Zürich. Davor 4,5 Jahre Leiter Recruiting, HR Marketing, Employer Branding bei den Zürcher Verkehrsbetrieben gewesen. Und zu der Zeit haben wir auch schon mal einmal einen Podcast zusammen gemacht. Das war die Folge 39. Und in meiner Erinnerung einer der besten Folgen der 150 Podcast-Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, zum Thema Programmatic Job Advertising in der Praxis. Also wer die nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Ja, Florian, toll, dass du heute da bist und dir Zeit dafür nimmst in dem Trubel.
Ja, danke, dass ich wieder da sein darf. Freue mich wirklich sehr und schön, dass es geklappt hat mit uns beiden.
Ja, ich habe das letzte Mal in unserem Podcast schon ganz viel gelernt zum Thema Recruiting und Programmatic Recruiting. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn du den Job wechselst, dann bleibt an deiner neuen Position kein Auge trocken. Dann wird erstmal alles anders, oder?
Ja, ich hatte mir irgendwie auch erhofft, dass ich ein bisschen älter und irgendwie erfahrener und ruhiger werde. Aber nein, das ist ja irgendwie der Reiz auch im neuen Job, so einen Gestaltungsraum zu haben, so eine Spielwiese zu haben, vielleicht auch einfach eine Herausforderung zu haben, der man sich dann irgendwie versucht zu stellen. Und das versuchen wir tatsächlich sehr konsequent einfach, indem wir ein Problem klar identifizieren und versuchen zu lösen.
Also für mich warst du schon, ja, es war vor 3 Jahren oder so, das erste Mal sprachen, einer der ersten, die wirklich so radikal das auf den Kopf gestellt haben, die gesagt haben, nee, ich mache nichts anderes mehr, wenn ich mich da recht nicht erinnere. Und ich glaube, das machst du gerade wieder, oder?
Du, also wir versuchen einfach wirklich, wie gesagt, lösungsorientiert vorzugehen, nicht alte Zöpfe abzuschneiden, weil es irgendwie so fancy neue Dinge braucht oder quasi der nächsten Sau im Dorf hinterher zu rennen, wie man das immer so schön salopp sagt, sondern wirklich genau anzuschauen, hey, was für ein Problem wollen wir denn eigentlich jetzt lösen? In unserem Fall heute schwierige Zielgruppen für uns zu begeistern und zu gewinnen, also allen voran Ärztinnen und Ärzte, aber auch Apothekerinnen und Apotheker, und dann zu schauen, hey, wie können wir das denn tatsächlich schaffen? Und da halt ein paar Hypothesen in den Raum zu werfen, Strategien anzupassen, ein bisschen auch einfach erstmal auszuprobieren über sogenannte POCs, also so Proofs of Concept, und wenn das funktioniert, dann wirklich Gas zu geben und umzubauen.
Ja. Wie gehst du denn daran? Was ist denn so dein erster Tipp, wie man das löst?
Ja, du, ich habe es jetzt ja schon mehrfach gesagt und will jetzt auch nicht durch Wiederholung alle langweilen, aber geht erstmal darum, klar, das Problem einfach zu identifizieren und zu benennen. Ne? In unserem Fall war das relativ simpel, da mal eine Analyse zu machen, wie viel Menschen suchen wir denn eigentlich in den unterschiedlichen Berufsbildern, was bekommen wir denn da an Response, welche Maßnahmen machen wir denn da tatsächlich auch schon, was funktioniert, was funktioniert nicht, und musst du sagen, der Fachkräftemangel, wie man ja so schön sagt, gerade in dem medizinischen, pharmazeutischen Bereich, ist so groß, dass man eigentlich sagen muss, vom Altbewährten hat einfach fast nichts funktioniert.
Das hatte ich mir auch gerade als nächste Frage schon aufgeschrieben.
Genau.
Aber du, jetzt sind ja natürlich auch, muss man sagen, jede Unternehmung ist natürlich so, dass man sich da auch erstmal beweisen muss und das auch zurecht. Man hat ja dann nicht gesagt, ja, du hast ein Problem erkannt und hast jetzt eine Idee, wie man es lösen kann. Hier hast du alle Kohle. Jetzt gib mal Vollgas. Nein, das muss man natürlich irgendwie auch erstmal untermauern. Deswegen haben auch wir angefangen, wie gesagt, so POCs zu machen. Das heißt, dass wir Budget verlagert haben, weg von klassischen Stellenplattformen, die ich auch per se nicht einfach schlecht finde, ne? Sondern wir haben einfach gemerkt, es funktioniert nicht. Und haben angefangen, das Geld dann mal in so kleine Testballons zu schieben, beispielsweise bei Meta, also bei Instagram und Facebook für eine bestimmte Zielgruppe und da einfach Erfahrungen zu sammeln. Ne? Wenn du jetzt mal so willst, ich darf das hoffentlich auch so offen sagen, denke schon, unser Dilemma war einfach, wir haben über 1 Million Franken an Recruiting-Budget ausgegeben, um ein paar hundert Leute zwar auch zu finden und auch schwierige Zielgruppen, ne? Also wirklich roundabout 100 Ärztinnen und Ärzte, 50, 60 Apothekerinnen und Apotheker, dann gibt es noch Pharmaassistentinnen und Assistenten, medizinische Praxisassistenten und Assistenten, also ist schon wirklich auch jede Menge Leute, die wir da auf unserem Wachstumskurs suchen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du so viel Geld ausgibst, muss am Ende natürlich auch ein Ergebnis dahinter stehen. Und haben einfach gemerkt, hey, auf Stellenplattformen funktioniert es nicht. Die Abhängigkeit von externen Personalvermittlern ist verdammt hoch. Ist auch kein skalierbares Business und hast natürlich auch extreme Kosten, die du dann für eine Einzeleinstellung hast. Und haben überlegt, hey, das müssen wir doch irgendwie auch selber können. Und da haben wir Gott sei Dank dann auch die Unterstützung vom Management gehabt, die gesagt haben, hey, da muss doch schon eine Strategie sein, realistisch, kurz- bis mittelfristig quasi Recruiting in-house zu machen.
Wie seid ihr dann vorgegangen? Was waren so die, also nach der Analyse, was alles nicht funktioniert und der strategischen Überlegung zu sagen, okay, wir wollen über Performance-Marketing zielgerichtet genau die erreichen, weil in den Positionen sucht ihr ja auch ganz spezielle Skills. Also ich sag mal, Arzt ist ja nicht gleich Arzt.
Ja, das ist, ja. Du, wir haben das eigentlich wie folgt gemacht. Wenn ich das mal versuche zu skizzieren, wir haben halt mit der Analyse, wie gesagt, angefangen, haben uns angeguckt, hey, wie viele Bewerbungen haben wir denn, die da reinkommen, wie hoch ist denn der Markt von aktiven Bewerbenden, die man erreichen könnte mit klassischen Instrumenten wie eben einem Stelleninserat, haben festgestellt, hey, da gibt's irgendwie nur so ein paar wenige Hunderte, haben dann aber uns auch nochmal analysiert, wie groß ist denn die Zielgruppe insgesamt. Also wenn wir jetzt das Beispiel der Fachärzte für allgemeine innere Medizin nehmen, wenn ich mich nicht täusche, sind das circa 8.600 Ärztinnen und Ärzte, die es da in der Schweiz gibt. Und gesagt, hey, da haben wir doch ein Riesendelta zwischen denen, die nach Jobs gucken und denen, die es eigentlich gibt, die passen würden. Ne? Und haben auf der Basis dann überlegt, hey, welche Instrumente bräuchte es denn, welche Kanäle, um die zu erreichen. Und gesagt, naja, die haben doch auch alle irgendwie persönliche Profile, sind da auf Meta gestoßen, haben dann nochmal weitergeschaut, weil es ist ja natürlich auch schon kein Selbstläufer ist, einfach jetzt eine Meta-Kampagne zu machen. Haben dann mal über den Tellerrand geschaut, haben festgestellt, hey, Deutschland und Österreich könnte auch interessant sein, hast du zwar regulatorische Herausforderungen, aber der Markt natürlich ungemein größer für so eine Quick-Win-Lösung, um mal zu gucken, funktioniert das denn, was wir uns da ausgedacht haben. Ne? So dass wir auch die ersten Kampagnen angefangen haben, einfach einen gesamten Dachraum zu machen, weil in Deutschland hast du dann auf einmal 60.000 Ärztinnen und Ärzte, die du potenziell erreichen kannst und auch etliche Apotheker mehr und haben uns da dann quasi schrittweise Kampagne um Kampagne angenähert.
Okay, und die dann, du machst das ja schon ein bisschen länger auf dem Weg, die Kampagnen selbst aufgesetzt oder wie bist du da rangegangen?
Ja, das ist natürlich immer so die Frage Make or Buy. Also ich würde ja sagen, ich habe vielleicht dann eine Affinität, dass ich irgendwie sagen kann, hey, so eine Kampagne, weiß ich grundsätzlich, wie das funktioniert. Aber ich glaube auch gerade im Performance-Marketing, das ist so eine dezidierte Disziplin, da brauchst du Spezialisten. Wir haben zuerst mal eine ganz, ganz kleine, feine Agentur gesucht, die gar nicht die Manpower hätte, das für uns gesamtheitlich zu stemmen. Wir haben gesagt, hey, ihr habt ja 2.000 Franken, könnt ihr uns mal Campaigning aufsetzen. Wir wollen da gerne so eine Pilotkampagne machen, um Apothekerinnen und Apotheker zu erreichen. Ne? Mit einem ganz kleinen Media-Budget auch, ob wir 2.500 Franken haben gesagt, hey, das machen wir jetzt mal, Fokus legen wir auch, damit wir auch möglichst Ergebnisse bekommen auf Deutschland und Österreich. Haben auch das vorher im Haus abgestimmt, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir irgendwelche Spitzen brechen wollen bei Profilen, wo wir extrem viele Leute suchen, müssen wir halt einfach auch die Perspektive erweitern, dann müssen wir halt über den Tellerrand Schweiz schauen, um an die größeren Mengen von Kandidatinnen und Kandidaten zu kommen. Und haben dann ersten Kampagnen angefangen und waren selber überrascht. Also ich erinnere mich an die erste Apotheker-Innenkampagne vor circa 2 Jahren ist die gelaufen. Mit dem ersten Feldversuch haben wir irgendwie 65 Leads bekommen, also 65 Kontakte für gerade mal 1500 Franken und haben da irgendwie daraus 10 Einstellungen gemacht. Haben mega viel gelernt über den Prozess. Candidate Experience nimmst du extrem viel mit, wenn du Leute aus dem Ausland holst, in die Schweiz, weil du halt die regulatorischen Rahmenbedingungen hast, sodass wir dann einfach neben der Akquisition auch angefangen haben zu schauen, was müssen wir im HR eigentlich noch besser machen, wenn wir das skalierbar machen wollen und wie muss auch die Candidate Experience aussehen, damit wir die Leute nicht nur als Lead erreichen, sondern dass wir aus Lead-Kandidatinnen und Kandidaten und am Ende neue, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen.
Gehen wir nochmal ganz zurück zum ersten Schritt. Wie hast du denn deine erste Agentur ausgewählt? Was waren da Parameter, wo du gesagt hast, das müssen die können, das müssen die beherrschen? Was hast du dir angeguckt? Was hast du dir zeigen lassen? Für die, die da draußen jetzt sich dieselbe Frage stellen, nämlich wie könnte ich da irgendwie weiterkommen?
Das ist jetzt doof, den Tipp zu geben, aber
darum sind wir da.
Ich habe aber einfach einen Freund gehabt, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe, der ein Performance-Marketing bei einer gemeinsamen Station bei dem Unternehmen geleitet hat, der dann jetzt mittlerweile eine eigene Agentur hatte. Und von daher wusste ich, dass er das kann. Aber ansonsten würde ich jedem anderen nur empfehlen, fragt nach, wer kann da helfen. Weil das ist auch ein ganz heißer Tipp von mir. Digitalagentur ungleich Performance-Marketing-Agentur. Holt euch jemand, der wirklich Performance-Marketing kann. Das ist was anderes, eine Website zu bauen, als wirklich hochskalierbare, hochkonvertierbare Performance-Marketing-Kampagnen zu machen. Also lasst euch da dann einfach auch am besten wirklich Projekte zeigen. Schaut vor allem, dass die sehr zielgerichtet arbeiten können. Also wenn ihr Performance-Marketing macht, wollt ihr keine Reichweite haben, ihr wollt keine Klicks haben, ihr wollt eine hohe Konversion haben und ihr wollt eine hohe Einstellungszahl haben. Alles andere ist wirklich egal. Also um es mal ganz plump und überspitzt zu sagen, wahrscheinlich wird mich jetzt jeder Performance-Marketing auseinandernehmen.
Ich hack nochmal nach, weil ich meine, ich glaube, auf LinkedIn kontaktiert mich jeden Tag mindestens einer, der mir erzählt, er könnte das. Und wie soll ich das freundlich formulieren? Beim ersten Blick habe ich schon ein Krummeln im Bauch und denke, die können gar nichts. Ja. Also was wären so nochmal Parameter oder nenn uns nochmal 5 Fragen, die du jemanden stellen würdest, um zu evaluieren, kann der das oder kann der das nicht als Agentur?
Hey, gute Frage. Also zum einen, ich glaube, ganz wichtig ist, Punkt 1 erstmal zu wissen, was man selbst will, also die eigenen Hausaufgaben gemacht zu haben. In unserem Fall war das, hey, wir wollen Apothekerinnen und Apotheker und Ärzte und Ärzte über Social Media Kampagnen. Was würdet ihr da tun? Und dann bekommst du dann einfach erstmal eine Aufstellung, wo dir jemand sagt, hypothetisch ist die Zielgruppe so und so groß, man kann ein Setup so oder so aufsetzen. Das Zweite, was man, glaube ich, auch akzeptieren muss, ist, dass diese Welt so komplex und dezidiert ist, gerade in dieser Meta-, Google-, TikTok-Advertising-Welt, dass man irgendwie auch sagen muss, kannst du mir das in einfache Sprache übersetzen? Wie machst du aus einem Campaigning quasi Einstellungen für mich? Was mir immer ganz wichtig ist, dass eine Agentur dann auch bei dem eigentlichen Problem helfen kann, das heißt bei Einstellungen. Das heißt, ich würde immer fragen, welches Ziel setzen wir uns? Und richtigerweise würde das auch jede Agentur fragen. Wie viele Einstellungen müssen wir denn machen? Was ist denn eigentlich möglich? Wie könnte das Ganze denn aussehen? Und das Fünfte, und das ist jetzt auch keine Frage, sehe ich ein, oder vielleicht ist es auch erst Vierte, ich weiß gar nicht mehr, Alex, korrigierst mich bitte. Hey, dass sie wirklich auch bereit sind, Dinge auszuprobieren und zu optimieren. Also wenn man das noch nicht gemacht hat, wird dir jeder sagen, das und das kann ich dir tatsächlich empfehlen als Vorgehensweise. Wir werden das aber optimieren können. Wer dir schon mal verspricht, ich mache dir per se erfolgreiche Social-Media-Kampagnen, kann nicht funktionieren.
Also testen, ausprobieren, nachsteuern, dranbleiben.
Richtig.
Und ja, vielleicht gerade dieser Einstiegstipp, vielleicht auch mit einer kleinen Agentur zu beginnen, wo man halt auch nicht betreut durch Praktikant XY nachher ist, genau, sondern da möglichst nah am Know-how ist.
Richtig. Also und du, wenn man da die Spreu vom Weizen trennen will, ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr komplexes und auch sehr dezidiertes Feld. Nutzt jede Möglichkeit, einfach auch Leute anzusprechen und euch einfach mal Tipps zu holen, dass man einfach die richtigen Partner findet, mit denen man was starten kann, was ausprobieren und optimieren kann, aber mit denen man dann auch weiter ausbauen kann, beziehungsweise, dass man Erfahrungswerte hat, die man dann vielleicht auch mit größeren ausbauen kann. Also fragt mich, fragt dich, also kommt gerne auf uns zu, können wir gerne helfen. Es gibt auch noch viele andere. Andreas da hinten zum Beispiel kann sicherlich auch helfen. Also von daher, guter Rat muss nicht teuer sein.
Ja, Du hast gerade eben gesagt, also wir hatten ein Budget von 2000 Franken und nochmal 2000 Media-Budget. Ist das auch so ein Verhältnis, was du dann, also was du realistisch ansehen würdest, sozusagen 50, also sozusagen, dass 50% in die Agentur, in Anführungszeichen, gesteckt wird und 50% ins Media-Budget?
Ja, nein. Also kommt drauf an, muss man einfach sagen. Also ich glaube, eine gute Agentur hat einfach ihre Fixkosten. Also die haben einen Stundenpreis, den musst du zahlen. Und denen ist es egal, ob du 10.000 Media-Budget reinsteckst oder 100.000. Die Aufwände sind die gleichen für die.
Okay, ja, aber so.
Also deswegen haben wir aber auch erstmal abgewartet, bis wir uns sicher waren, das funktioniert, und haben dann aus einzelnen Kampagnen dieses sogenannte Full-Funnel-Konzept gemacht, wo wir dann auch einfach wussten, da haben wir dann auch ein Media-Budget, wo sich dann einfach auch es lohnt, die Expertise einzukaufen. Und da haben wir heute ein Verhältnis fast 1:1. Wahrscheinlich ist Consulting sogar noch ein bisschen teurer als das Media-Budget.
Okay, aber war ich doch gar nicht so schlecht.
Nö, warst du nicht, war gut.
Was ist denn für dich ein Full-Funnel? Hört sich ein bisschen an wie Hubraum.
Genau, genau. Also gibt da auch so ein schönes Bild dazu, das wir mit unserer Agentur gezeichnet haben. Für uns bedeutet das erstmal die Akquise auf verschiedenen digitalen Kanälen. Bei uns sind das vor allem, wie gesagt, Meta, Instagram und Facebook, die funktionieren verdammt gut. Darüber hinaus ist es dann tatsächlich Google. Das heißt, da machen wir die Akquisition von Leads. Also wir reden gar nicht mehr über Bewerbende, wir akquirieren eigentlich nur noch Leads. Also sprich, wir haben Muss-Kriterien, die wir abfragen und über ein Lead-Formular dann bekommen. Zum Beispiel haben Sie einen Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin, haben Sie ausreichende Deutschkenntnisse, in welchem Job sind Sie heute tätig und wann können wir Sie erreichen. Das ist nicht viel mehr. Und diese Informationen kommen dann automatisiert reingespielt. Das gehört zum Full-Funnel auch dazu. Wir haben kein Bewerbermanagement-System. Das haben wir größtenteils abgeschafft. Wir haben jetzt mittlerweile ein CRM, also ein Candidate oder Customer Relationship Management System. Da gibt es Schnittstellen in Google und in die ganzen sozialen Netzwerke. Das heißt, diese Lead-Informationen bekommen wir automatisiert rein. Und es gibt dann auch in den Lead-Formularen, sozusagen so ein bisschen komplex, eine bedingte Logik. Das heißt, du musst alle Felder richtig ausfüllen tatsächlich, damit du in das CRM reinkommst. Ansonsten gibt es einen netten Dankestext, das passt nicht. Und dann fängt dann quasi so eine Automation oder Teilautomation an. Das heißt, wenn du dann ein Arzt bist, bekommst du dann erstmal eine Welcome-Mail, beziehungsweise es kommt auf den Channel an, Welcome-Mail oder Welcome-SMS, die da heißt, vielen Dank für dein Interesse. Wir melden uns in den nächsten 48 Stunden. Hier hast du schon mal weitere Informationen, die du dir anschauen kannst. Und Full Funnel bedeutet dann weiterhin, dass wir über dieses CRM kandidatenweise, schrittweise konvertieren oder qualifizieren durch verschiedene Gespräche, die auch einfach getrackt werden über tatsächlich dieses CRM und es dann entweder zu einer Einstellung kommt oder zu einer Absage kommt oder, und das ist dann eben dann keine direkte, sondern indirekte Lead-Generierung, dass man sagt, hey, es passt gerade nicht, aber du gefällst uns gut, lass uns doch irgendwann mal sprechen, du bleibst als Kandidat im CRM, du kriegst verschiedene Informationswellen regelmäßig und versuchen dich dann wieder zu konvertieren.
Mhm. Kommen wir nochmal zurück zu unseren Hacks, ja? Also jetzt erstmal danke, dass du das mal von A bis Z so ein bisschen plakativer und transparent gemacht hast. Was ist wichtig? Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern als weitere Hacks mit auf den Weg geben?
Ja, du, das habe ich versucht, dir mal zusammenzufassen. Deswegen mache ich jetzt auch nochmal meinen Spicker auf, wenn ich darf. Ich glaube, wichtig ist vor allem schon mal, wir sehen halt wirklich Recruitment als Beziehungspflege. Das heißt, ja, diese Akquisition ist tatsächlich extremst automatisiert und extrem auf Performance ausgerichtet. Aber um aus Leads Bewerbende oder Kandidatinnen und Kandidaten zu machen, braucht extremst viel persönlichen Kontakt. Und den versuchen wir da auch immer wieder reinzuweben. Das heißt, da sind Recruiter, die das wirklich beherrschen, mit Basisinformationen dann tatsächlich so einen Kandidaten weiter zu qualifizieren, um festzustellen, passt er denn oder passt er nicht. Ne?
Ich glaube, das ist, glaube ich, so auch generell im ganzen HR, glaube ich, so der neue Grundsatz. Also zumindest für mich, alles, was irgendwie zu automatisieren ist, wegzuautomatisieren, um alles, was den Touchpoint Mensch hat, so persönlich wie möglich zu gestalten.
hey, total. Also du, wir kriegen, und das vielleicht mal als Beispiel, wir haben für 2500 Franken jetzt roundabout 256 Leads von Ärzten und Ärzten bekommen. Wir haben davor mit über einer halben Million Budget für Stelleninserate 15 bis 30 Bewerbungen bekommen. Ne?
Nicht so laut. Ich habe gesehen, hier ist Meta auch irgendwo. Ja? Sonst
und natürlich sind 256 Leads keine Bewerber per se, aber daraus machen wir dann auch 10, 15, 20 Einstellungen. Das bedeutet ja erstmal, genug in der Pipeline zu haben, um arbeitsfähig zu sein. Ne? Bedeutet aber auch, um aus den 256 Kandidatinnen und Kandidaten, die da vollautomatisiert reinkommen, Einstellungen zu machen, sitzen Recruiter Minimum 6 bis 8 Gespräche in dauerhaften Dialog über alle möglichen Channels hinweg an so einem Kandidaten und verbringt mit dem circa bis zu 10 Stunden Zeit.
Wow, nochmal langsam zum, also sozusagen, wenn du jetzt zurückguckst aus deinen 260 Leads, die du gemacht hast, das heißt, die 10, die du eingestellt hast daraus, ja, habt ihr 10 Stunden mit jedem Kandidaten,
würde sagen, wir haben da wirklich, genau. Im Schnitt, ja.
Wow.
Ja, um auch da die Konversion zu erhöhen, und das ist das, was ich da meinte mit, was da auch zum Full-Funnel dazugehört, es geht ja immer um Konversion. Wie kann ich Kandidaten, die erstmal nur ein Interesse gezeigt haben, dann eigentlich dann auch zu Bewerbern machen? Wir haben gesagt, hey, den Erstkontakt machen wir gar nicht mal mehr über HR, sondern das ist bei uns auch Beziehungspflege. Bei den Ärzten und Ärzten macht das wirklich ein Arzt, der auch 20% seiner Zeit bei uns im Recruiting-Team verbringt, weil wir einfach festgestellt haben, das Gespräch nehmen die Leute viel lieber an. Also das heißt, Kandidaten sind viel lieber bereit, mit uns weiterhin in den Austausch zu gehen, wenn sie von Arzt zu Arzt sprechen können. Das ist gleichzeitig natürlich auch ein Role Model, kriegen viel bessere Informationen, damit auch viel bessere Briefings, womit wir natürlich auch viel bessere Dossiers dann für die Kolleginnen und Kollegen im Haus haben an den Standorten. Ja.
Wie leicht war es da, jemanden zu finden aus der Ärzteschaft, der 20% seiner Zeit im Recruiting verbringt?
War mega einfach, weil Gott sei Dank ein echt toller Überzeugungstäter. Viele liebe Grüße an den Markus hier quasi in Spuckweite im Andreasturm in Oerlikon, der da echt von Anfang an einfach Lust drauf hatte, weil er das Prinzip verstanden hat und einfach dachte, hey, verstehe ich total und das ist total das Richtige, was wir brauchen, bin ich dabei. Und übrigens, das bedeutet nicht, dass wir bei allen mit diesem Konzept offene Türen eingerannt haben. Ne? Man braucht schon immer wieder harte Argumente, auch in-house. Und da muss man auch Überzeugungsarbeit leisten. Und da tut es natürlich gut, auch so Allianzen in die Linie zu haben. Ne? Also von daher, Beziehungspflege hat da ganz viele Ebenen.
Also eigentlich, wenn ich das jetzt mal so zusammenrechne, ist ja jetzt das Hauptinvest eigentlich das Engagement und die Zeit, die Leads zu konvertieren in Einstellungen.
Definitiv. Und es tut mir jetzt echt leid um jeden, der jetzt gerade schon geht, weil das kann man an die harten Zahlen. Nein, aber um das mal ganz einfach zu berechnen, ne? Also wir haben unser Budget gesenkt, also eklatant um 60%, und wir haben früher im Durchschnitt für die Einstellung eines Arztes circa 15.000 bis 23.000 Franken bezahlt pro Arzt. Heute zahlen wir pro Lead 11 Franken. Das heißt, ich habe dann natürlich irgendwo 14.989 Franken, die ich anders und besser investieren kann.
Ja, also es ist zum Glück keine Fluchtwelle hier vor der Podcast-Box, sondern nur, ja, das ist ja, also nochmal, das ist ja irre, ja, also ich glaube, viele können das gar nicht glauben oder fassen, ja, aber deshalb würde ich nochmal zurückkommen, also du brauchst ja auch mehr Budget hinten raus sozusagen, um das zu konvertieren, ja, ob das dann Zeit ist, ja, genau. Ich sag mal, wenn du sagst, ich habe hier einen Arzt, der 20% seiner Zeit für Recruiting auf einmal aufwendet, und das wird für andere kritische Positionen ja nicht anders sein. Ja? Das meinte ich mit Verlagerung von
absolut. Und wenn wir es dann in so ein Hack gießen wollen, ne, hattest du mich ja gefragt, ob ich das so zusammenfassen kann, dann wäre ein weiterer Hack für mich halt einfach wirklich ein Leads-Denken, Kost pro Lead eigentlich optimieren und dann erstmal total radikal günstiger zu akquirieren. Weil wenn ich erstmal eine Masse an Leuten habe, die per se passen, dann ist es mir überlassen, was ich dann mit denen mache, um aus denen, mit Menschen, mit denen ich nur, von denen ich nur Basisinformationen habe, weil eh keiner Lust hat, irgendwie sein Dossier einzureichen in Form einer Bewerbung mit Motivationsschreiben und Kotau, was ich dann damit mache. Also wenn ich vorne günstiger einkaufe, kann ich hinten besser arbeiten.
Ja, wobei, halbierte Kosten bei 11 Euro oder 11 Franken macht's im Recruiting nicht aus, ja? Sondern dass du halt, ich sag mal, diese Qualität, diese Menge an Bewerberinnen und Bewerber hast.
Du, und dann brauchen wir natürlich auch den Handlungsspielraum. Ne? Jeder Recruiter, der so intensiv mit Kandidatinnen und Kandidaten beschäftigt ist, muss halt aufpassen, dass er sich nicht mit anderen Sachen irgendwie auffällt. Und deswegen haben wir da auch bei uns so einen tollen Doppelprozess. Natürlich haben wir auch noch Stelleninserate und natürlich haben wir auch noch klassische Bewerbungsprozesse dort, wo es eben hingehört. Das machen bei uns dann die Businesspartner in einem echt coolen Zusammenspiel mit uns. Aber Talent Acquisition vertritt quasi bei uns die quasi dieses Full-Funnel-Recruiting machen, die These, Post-Pray ist tot, wir machen gar nichts mehr mit Stelleninseraten.
Lassen wir uns nochmal auf den Full-Funnel zurückkommen. Also jetzt haben wir eine Agentur ausgewählt oder haben sozusagen den Meta, Insta, Facebook oder Google-Part halbwegs erfolgreich gespielt. Wir haben jetzt sozusagen unsere, wir nennen sie nicht mehr Bewerberinnen und Bewerber, sondern Leads generiert. Und du hast jetzt gesagt, okay, zum einen Erstgespräch, ein Hack sozusagen, eigentlich jemanden nehmen für das Erstgespräch, der möglichst viel Kompetenz mitbringt, möglichst viel Stallgeruch, ja, nenne ich es mal, ja, super, der auch dieselbe Sprache wie der Bewerber oder die Bewerberin spricht, ja, wo der Bewerbende auch vielleicht andere Fragen stellen kann.
Genau.
Wie geht's dann weiter? Ja, jetzt sozusagen haben die beiden miteinander in ihren ersten Kontakt gehabt, dann gibt's eine Rückmeldung deines mittlerweile für Recruiting-Prozesse psychologisch geschulten Arztes an HR, hey, Daumen hoch oder Fragezeichen oder Daumen runter.
Genau, also da gibt's dann tatsächlich so einen relativ standardisierten Prozess, der aber auch genug Raum für persönliche und auch fachliche Note hat. Ja. Und es geht dann weiter eigentlich an es ist bei uns wirklich sehr personifiziert, neben Markus, dem Arzt, gibt Simon, den Recruiter, der dann auch von Anfang an den Kandidatinnen und Kandidaten bekannt ist. Und dann wird quasi der Staffelstab übergeben, sodass es nahtlos weitergeht. Und man muss wirklich sehen, also diese Leads, die genießen bei uns halt einfach auch den Status, dass sie Interessierte sind, die wir versuchen zu überzeugen und bestmöglich mitzunehmen und die bestmöglichen Informationen zu geben und bestmöglich im Dialog zu stehen. Ne? Dementsprechend ist das reibungslos oder ganz wichtig. Dann geht es weiter von Markus an Simon. Simon kümmert sich dann um weitere Themen, wie zum Beispiel die Überprüfung von regulatorischen Voraussetzungen. Sind die entsprechenden Anerkennungen da? Von dem Skillset, das Markus dann so ein bisschen rausgefiltert hat, an welchen Standort könnte der oder diejenige denn passen? Ich glaube, das ist so ein bisschen aus HR-Sicht ein Kunststück, das uns gelungen ist, was ein bisschen kurz kommt, ist, wir haben die Perspektive gewechselt im Beziehungsmanagement. Das heißt, wir versuchen nicht mehr möglichst viele Menschen für eine Stelle zu gewinnen, sondern wir versuchen möglichst viele Menschen zu gewinnen, denen wir x Stellen anbieten. Das heißt, wir rekrutieren eigentlich nur auf Basis von Berufsprofilen. Sag uns, bist du Facharzt, ja oder nein? Und wir sagen dir, wohin an unserer 70 Medical Standorte du eigentlich passt. Also quasi, wenn du so willst, eher Consulting als Auswahl, die wir da machen.
Ich würde das mal in zwei Hacks zusammenfassen. Nämlich zum einen, ja, du hast Simon, der Recruiter, und Markus, der Arzt, also eigentlich so eine Tandem-Lösung von Anfang an vielleicht so als Hack formuliert. Ja? Auch gegenüber der Bewerberin oder dem Bewerber von Anfang an so aufzutreten, sagen, guck mal, das ist sozusagen unser Ansprechpartner-Tandem für dich mit den jeweiligen Kompetenzen. Finde ich super spannend. Und ja, ich glaube, dieser Betrachtungswinkelwechsel, den du da beschreibst, ich meine, es ist halt nicht nur mit dem Wording, sondern ist ja eine andere Herangehensweise. Meistens, ich würde mal behaupten, 90% der Recruiter und Recruiterinnen wollen eine Stelle besetzen. Ja. Ja. Und parallel davon sind ja viele in den letzten Jahren über das Thema Talentpool auch gescheitert. Ja. Also von daher ist das ja, also wie stellst du sicher sozusagen, dass du nicht irgendwo dazwischen ich hätte das beinahe gesagt, verreckst, nein, aber dass der Prozess dazwischen irgendwo hängt.
Also du meinst, wie das reibungslos weitergeht, dass der Prozess bei uns auf Basis der Erfahrung, die wir gemacht haben mit den ersten Proofs of Concept, wirklich sehr standardisiert ist. Wir wissen genau schrittweise, wann wir was machen, welchen Informationen, haben darüber hinaus immer noch die Möglichkeit zu Dialogschlaufen, müssen auch nicht immer alles im persönlichen Austausch machen. Also der beste Kanal zum Bewerberkontakt ist für uns heute SMS. Das läuft auch so sehr personalisiert und auch teilautomatisiert aus dem CRM. Darauf reagieren alle. Also das ist wirklich mega.
Und im Vergleich zur E-Mail-Adresse ändert sich die SMS natürlich auch so schnell nicht. Ja?
Genau. Also wir haben es auch mit WhatsApp probiert, aber SMS ist immer noch unschlagbar gut.
Okay. Klar, und wenn du natürlich nicht mehr ein ATS im Einsatz hast, sondern eine CRM-Lösung, hast du da auch eine größere Flexibilität, solche Sachen zu spielen.
Richtig, genau. Und du, weil ich sagte, wie ist der reibungslose Übergang sichergestellt? Also wir haben Basisinformationen, wir wissen eigentlich nur, wenn du das erfüllst, kannst du grundsätzlich als Arzt, Apotheker oder was auch immer und jeweils natürlich auch in jeder anderen diversen Form bei uns tätig sein. Und der nächste Schritt ist dann rauszufinden, okay, was brauchst du? Also was hast du dann wirklich an Anerkennung? Also in der Schweiz ist es ja sehr reguliert. Hast du eine Medico-Anerkennung, hast du eine BAG-Anerkennung, hast du eine OKP-Anerkennung, kannst du Ultraschall machen etc. Und wenn wir das rausgefunden haben, geht es dann auch nochmal ins persönliche Gespräch. Willst du einen Standort in der Nähe? Willst du einen Standort weiter weg? Hast du Familie, die mitziehen muss? Hast du keine Familie, die mitziehen muss? Bist du überhaupt in der Schweiz? Kommst du aus dem Ausland? Wenn du aus dem Ausland kommst, gibt es dann auch schon mal ein vorbereitendes Gespräch zu einem Relocation-Service, der standardisiert reingedacht ist, auch in den Prozessschritten, dass sie auch wissen, hey, wir begleiten dich da ganz eng. Und dann geht es dann tatsächlich darum, dieses Dossier aufzubereiten, auch Unterlagen überhaupt dann erst einzuholen, zu sagen, wir brauchen jetzt einen Lebenslauf, wir brauchen jetzt auch noch eine Approbation. Irgendwann müssen wir das sowieso für eine Mebico einreichen und dann werden die Unterlagen zusammengestellt und dann pitchen wir quasi die Kandidaten bei einem unserer Standorte. Und das ist halt deshalb auch wichtig, weil wir halt wirklich schon gucken, beruflich als auch persönlich, privat wirklich den richtigen Match zu finden, an welchen Standort passt du. Eigentlich haben wir damit aus dem Dilemma, dass wir so viele Stellen frei hatten, einen Vorteil gemacht, dass wir halt wirklich den Kandidaten die Auswahl bieten können.
Wie kam das bei den Standorten an? Oder also
ganz unterschiedlich. Manche sagen, hey, ich habe gar kein Motivationsschreiben, wieso? Ja, dafür hat es dein Fachkollege doch vorher auf Herz und Nieren geprüft, also muss doch schon mal besser sein. Du, es ist ein Change-Management-Prozess und du musst die Leute auch in-house natürlich extrem mitnehmen, immer wieder erklären, immer wieder die Vorzüge aufzeigen. Aber heute geht es mitunter so hands-on. Also wir hatten einen Kandidaten, hey, der war so im Dauerstress. Ich meine, man darf auch nicht verkennen, wenn du Arzt bist, hast du halt oft keine Zeit. Von dem hatten wir nicht mal einen Lebenslauf und haben gesagt, hey, wir haben gerade eine Leitungsstelle frei an dem und dem Standort, relativ spontan. Hättest jetzt doch mal endlich Zeit für ein Gespräch? Ja, kann ich. Können wir uns vor Ort treffen? Ja, können wir. Wir haben den Markus mitgenommen, wir haben den Simon mitgenommen und wir hatten sogar noch unseren Geschäftsführer Medical dabei, der sich auch extra Zeit genommen hat. Wir saßen da zusammen an einem Abend, haben drüber gesprochen, was könnte der Standort für eine Option sein. Hatten immer noch keine Unterlagen, von dem waren uns danach eigentlich einig, hey, könnte grundsätzlich passen, wenn auch wirklich all deine Unterlagen dann passen, die wir wirklich, wie gesagt, auch für die Anerkennung brauchen, weil er nicht aus der Schweiz kam, sondern aus dem grenznahen Ausland. Und dann kam der Running Gag mit, ah, Simon, du bist doch derjenige, der immer mein CV von mir wollte, gell? Sorry, keine Zeit. Und Simon dann so, ja, sorry, jetzt brauche ich ihn irgendwie eigentlich auch nicht mehr, außer wir wollen deine Anerkennung machen. Aber also das zeigt halt, wie viel Vertrauen auch in so einem Prozess besteht, weil du die Leute echt kennenlernst. Du sagst, klar, manche Dokumente brauche ich dann noch, damit ich einen seriösen Prozess machen kann. Aber die Frage ist halt einfach, wann? Und die versuchen wir ein Stück weit nach hinten zu lagern, beziehungsweise nicht als unbedingte Notwendigkeit zu sehen, wenn vorher erstmal der Progress im Prozess ist, wenn wir sagen, hey, das Gespräch kann irgendwie weitergehen.
Spannend. Also ich habe wieder ganz viel gelernt. Du lass uns nochmal einmal einen Schritt zurück in die Technik gehen. Nämlich, ich würde nochmal auf das ATS versus CRM zurückgehen und da auch nochmal die Frage stellen, wie bist du da rangegangen? Was wären deine wichtigsten Fragen, um ein CRM für Recruiting auszuwählen?
Also zum einen, ich würde immer mal schauen, verstehe ich's? Also kann ich es irgendwie auch anwenden, weil sophisticated bringt nicht viel. Am Ende brauchst du 3-4 wesentliche Dinge von einem CRM, die du irgendwie beherrschen können musst. Das zweite wäre für mich eine Customisierung. Also sprich, kann ich das auch ein bisschen bedürfnisgerecht für mich umbauen? Das dritte ist auch Preis, weil es gibt auch relativ günstige, überschaubare Lösungen, die auch dahingehend gut sind, dass nicht nur ich selber anwenden kann, sondern jeder am HR, der per se, und das ist kein Vorwurf, oder die per se nicht unbedingt eine hohe CRM-Affinität hat, ne? Und das vierte ist dann tatsächlich auch so eine Schnittstellentauglichkeit. Kann ich da eigentlich wirklich alles anflanschen, um dann automatisierte Prozesse zu haben?
Was waren da deine letzten Kandidaten, die in der Auswahl waren?
Wir haben uns ein kleines, feines HR-Tool ausgesucht, was nicht die Kernkompetenz im CRM hat, aber die Kernkompetenz irgendwie im Beziehungsaufbau mit Kandidaten. Kandidaten, willst du den Namen wissen oder soll ich nicht?
Kannst du gerne.
Also, ja, das ist Clever Connect und Clever Connect hat es wirklich toll gemacht, weil sie es auch von Anfang an als Entwicklungspartnerschaft gesehen haben. Wir haben gesagt, das ist nicht perfekt, aber wir verstehen das System, wir haben tolle Unterstützung, um das weiterzuentwickeln und haben uns da dann einfach auf einen gemeinsamen Weg gemacht, die Lösung immer weiter auszubauen.
Okay. Also dann doch bei HR gelandet wieder.
Bei HR gelandet, genau.
Und nicht im Marketing abgebogen. Gell? Genau. Ja. Ja. Was hast du uns noch als Hack mitgebracht?
Oh, jetzt muss ich nochmal auf meinen Spicker gucken, was ich eigentlich schon alles gesagt habe und was noch nicht. Gib mir nochmal eine Sekunde, Alex, weil wir sind hier schon so tief in der Tiefe drin. Hey, als Hack sonst, also wirklich im Prozess auch als Dialog sehen. Ne? Also Beziehungsmanagement ist das eine, aber Dialog ist für uns wirklich die Grundlage, um zu sagen, schrittweise weiterzukommen. Und du hast vorhin dranbleiben schon als Stichwort gesagt. Das würde ich tatsächlich auch doppelt und dreifach unterstreichen und mit Ausrufezeichen versehen wollen. Dranbleiben ist dahingehend ganz wichtig, weil, hey, nur weil du ein Lead hast, heißt das nicht, dass sie Selbstläufer sind. Manche Kandidaten mussten wir in unserer Ausprobierzeiten unser Willen 20 Mal anrufen, um die ans Telefon zu kriegen. Nur weil die Lead-Daten hinterlassen haben, heißt das nicht, dass die Feuer in Flamme sind, mit dir sprechen zu wollen. Mittlerweile haben wir das standardisierter, dass wir auch in einem CRM gewisse Wellen abgebildet haben. Wir haben gesagt, hey, du kriegst quasi eine Eingangsbestätigung mit Infos zum weiteren Prozess. Die bekommst du via E-Mail oder SMS. Dann gibt's dann quasi eine Abstimmung für den ersten Call. Die versuchen wir persönlich zu machen, weil dann macht der Simon quasi die Call-Abstimmung für den Markus, sodass beide Menschen bekannt sind. Falls wir die nicht erreichen, gibt es dann nochmal eine SMS mit dem Hinweis, dass wir morgen nochmal anrufen. Wenn das nicht passiert, gibt es eine E-Mail. Und wenn da nicht drauf reagiert wird, gehen die ganzen in einen Pool, in so einen indirekten Lead-Pool für ein halbes Jahr, wo wir sagen, die kriegen noch weitere Kommunikationsmaßnahmen. Wenn sie sich melden, ist toll. Wenn sie sich nicht melden, ist nicht toll. Aber dann auch selbst in dem Prozess, selbst wenn du im Schritt 3 bist, brauchst du manchmal 5 Abstimmungsrunden, um irgendwie dich einander am Telefon zu erreichen.
Also ich glaube, das würde ich nochmal rausstellen wollen, weil das ja auch ein totaler Paradigmenwechsel ist. Also ich meine, wenn ich in unsere Recruiting-Prozesse reingucke, also wenn ich da einen Kandidaten, keine Ahnung, 5-mal nicht erreiche, dann kriegt er ein Absageschreiben wahrscheinlich. Ja. Ja? Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe Kandidaten, die habe ich 20-mal nicht erreicht, ja? Ich habe irgendwie 8 Touchpoints, bis ich irgendwie zum Ziel komme. Du hast von 8 bis 10 Stunden Kommunikation gesprochen, bis du jemanden eingestellt hast. Das ist ja schon...
Wir haben zwischenzeitlich sogar die Arbeitszeiten umgestellt, weil wir irgendwann gemerkt haben, hey, gerade Ärztinnen und Ärzte erreichst du irgendwie optimal ab 17 Uhr. Und deswegen haben wir dann dem Simon gesagt, hey, du guck doch mal, dass du da hinten raus kannst. Worauf er auch mega Lust hatte, ne? Dass es jetzt eher sich in die frühen Abendstunden verlagert, wo er dann einfach am produktivsten ist. Das heißt, er muss dann halt auch nicht morgen 7, 8 oder 9 Uhr aufschlagen.
Ja, spannend. Florian, herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, hier in dem Trubel mal die Köpfe zusammenzustecken. Herzlichen Dank, dass ihr da wart und zugehört habt. Und wenn ihr das Ganze nochmal zusammengefasst, sowohl als Checkliste als auch Artikel, werden wir das für euch nochmal aufbereiten auf hrm.de. Da ist auch ein Profil von Florian, da habt ihr auch die Schnittstelle sozusagen zu dem vorherigen Folge. Und wenn nochmal danach reinhören möchte und heute hier live war, auf allen gängigen Podcast-Plattformen sind die HRM-Hacks zu finden. Mir hat es viel Spaß gemacht, Florian. Vielen Dank, dass du da warst. Ja?
Danke.
Also, bis bald.
Bis bald.